Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Deutschen Mentaltrainerakademie. Ich freue mich besonders, dass wir heute einen Gast im Studio haben, der nicht das erste Mal bei uns zu Gast ist. Andreas Marmo ist erneut hier bei uns und ein nicht ganz unbeschriebenes Blatt der Deutschen Mentaltrainerakademie. Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ich würde dich bitten, für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht gehört haben oder gesehen haben sogar, stell dich doch einfach gerade mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
Ja, hallo, ich bin Andreas Marmro und ich bin seit 15 Jahren selbstständiger Mentaltrainer für Leistungssportler. Ich bin systemischer Coach, ich bin Ausbilder bei der Deutschen Mentaltrainerakademie, hatte gerade am vergangenen Wochenende wieder einen Lehrgang zur C-Lizenz. Und das wird auch in den nächsten Wochen so sein. Ich betreue natürlich Leistungssportler aus verschiedensten Sportarten und ich bin stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Mentaltrainerakademie und noch Leiter der Geschäftsstelle.
Okay, also eine ganze Menge und heute auch noch Interviewgast zum Thema. Habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, also dein Leben, dein Job im Prinzip dreht sich bei dir wirklich eine ganze Menge, sei es jetzt bürokratisch oder aber auch inhaltlich um das Thema Mentaltraining. Und wir haben uns natürlich gefragt, wow, welches dieser vielen Themen, die das Mentaltraining so beinhaltet, könnten wir mit dir besprechen? Und wir haben uns geeinigt auf das Thema mentale Stärke. Warum denkst du, ist das ein ganz wichtiges Thema?
Also das ist einer der Hauptgründe, warum ich von Leistungssportlern kontaktiert werde oder auch von Trainern oder von Eltern. Das ist die Thematik, die man so als Trainingsweltmeister bezeichnet. Das heißt, die Sportler trainieren gut und im Training funktioniert auch alles gut, aber in Wettkampfsituationen können sie es dann nicht abrufen. Und das hängt sehr eng mit der mentalen Stärke zusammen. Und so würde ich auch mentale Stärke definieren. Mentale Stärke ist die Fähigkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt seine antrainierte Leistung abrufen zu können.
Also klingt jetzt erstmal total logisch und nachvollziehbar. Und jetzt habe ich schon, also ich habe mich natürlich auch ein wenig auf diese Folge vorbereitet und habe mir natürlich gedacht, wow, ja, mentale Stärke ist natürlich auch so ein Schlagwort, was man sehr gerne verwendet, wo man einfach auch weiß, so aus dem Alltag, wenn man mental stark ist, dann gelingen einem die Dinge, dann ist man erfolgreich, dann erreicht man seine Ziele. Worin würdest du denn sagen, liegt da das Hauptproblem, wenn wir das doch alle wissen, was mentale Stärke ist?
Ja gut, es gibt auf der einen Seite die, sag ich mal, objektiv messbare Leistung, die man drauf hat. Wenn ich jetzt im Leistungssport zum Beispiel einen 100-Meter-Läufer habe, der weiß, wie schnell er im Bestfalle laufen kann. Die Frage ist, wenn er jetzt in der Wettkampfsituation ist, ob er daran glaubt, dass er diese Leistung auch abrufen kann. Also die subjektive Beurteilung des aktuellen Zustands, das ist so das entscheidende Kriterium. Und sehr häufig kommt es halt vor, dass die Leute sich unterschätzen, also vor allem im Spitzensport eher unterschätzen, und manchmal auch überschätzen. Das hängt gibt's unterschiedliche Situationen. Ich würde sagen, die wirklich sehr erfolgreichen Athleten sind eigentlich Meister in der realistischen Selbsteinschätzung. Sie wissen ganz genau, was sie können und können das dementsprechend abrufen.
Hast du dafür ein Beispiel? Also für Sportler, was genau wissen die über sich? Vielleicht hast du eine spezifische Sportart im Kopf, wo du weißt, da kann ein Sportler wirklich exakt XY voraussagen.
Also bei allen Sportarten, wo man ganz gut messen kann, da kann man natürlich, also ich sag mal, wo es um Zeiten geht, da kann man natürlich sehr gut an seiner realistischen Selbsteinschätzung arbeiten. Etwas schwieriger wird es bei, ich sag mal, Sachen wie Tennis oder so, das ist natürlich dann schwieriger, das einzuschätzen, weil das ja durch einen Gegner mit beeinflusst wird. Mhm. Und noch schwieriger wird es, wenn es sich um Sportarten handelt, die von anderen beurteilt werden. Also ich sage jetzt mal sowas wie Eiskunstlaufen, Dressurreiten oder sowas, wo Richter da sind, die diese Leistung bewerten. Das ist natürlich anders. Zum Beispiel beim Springreiter weiß man, wenn die Stange fällt, dann war das ein Fehler. Ja. Beim Dressurreiter, der reitet eine, ich sag mal, eine Pirouette, da beurteilen verschiedene Richter, ob das jetzt gut oder schlecht war. Das ist natürlich schwerer vorauszusagen. Ne?
Aha. Und wie arbeitest du dann da mit den unterschiedlichen Sportlern?
Also grundsätzlich geht es darum, diese realistische Selbsteinschätzung zu erhöhen. Das heißt, ich muss erstmal wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Mhm. Und bei den messbaren Methoden oder bei den messbaren Sportarten kann man Methoden einsetzen, die dem Sportler verdeutlichen, was er bestenfalls drauf hat, schon im Training. Und dadurch können wir seine Vorhersagekompetenz erhöhen. Und je höher die Vorhersagekompetenz ist, desto stärker wird er von der mentalen Seite, weil er dann schon genau sagen kann, ob er es drauf hat an dem Tag oder nicht. Mhm. Bei den anderen Sportlern muss man sie auch konfrontieren mit ihrer eigenen Leistung und vielleicht entsprechende Beurteilungen auch von Dritten mit dazunehmen, die sagen, okay, das ist auf dem und dem Niveau, da bist du unterwegs, sodass sie dann ein entsprechendes Feedback bekommen.
Okay. Also das heißt, die gute Nachricht ist schon mal, es ist in allen Sportarten, egal wie unterschiedlich sie sind und wie messbar oder nicht messbar sie sind, ist es etwas, was trainierbar ist.
Sehr richtig, genau. Also es wird manchmal vielleicht auch zu oft davon ausgegangen, dass so mentale Stärke eher sowas in dem Bereich der Persönlichkeit ist, also dass es da verortet wird. Und das ist es eben nicht. Also mentale Stärke ist eine Trainingssache. Jeder kann mental stark werden. Das ist natürlich dann jeweils auch auf die Situation bezogen. Das heißt, wenn ich mental stark beim Abrufen meiner Leistung im Wettkampf bin, dann heißt das noch lange nicht, dass ich da vor 1000 Leuten eine Rede halten kann. Das ist eine andere Form von mentaler Stärke, die ich dann in dem Moment brauche. Aber auch das ist trainierbar. Ja. Also letztendlich ist es alles Trainingssache. Mentale Stärke ist keine Persönlichkeitseigenschaft, es ist eine Trainingssache.
Okay. Ist das denn, also ist auch etwas, wo ich in der Vorbereitung mich, also diese Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob man das schon per se mitbringt oder nicht, weil man genau das, was du sagst, weil man ganz oft ja sagt, es ist Persönlichkeit, jemand ist eine starke Persönlichkeit. Würdest du sagen, das ist was, wo jeder gleich viel erstmal mitbringt oder und alle fangen irgendwie bei Null an und entwickeln sich dann entsprechend mit den Herausforderungen weiter oder würdest du sagen, das ist ganz unterschiedlich? Man bringt da schon auch ein bisschen was mit.
Also wenn die Sportler zu mir kommen, bringen die natürlich irgendwas schon mit. Und ich sage mal, zu mir kommen meistens nicht die Sportler, die sich selbst überschätzen, weil die haben in der Regel nicht den Bedarf, da sich weiterzuentwickeln. Sie fühlen sich mental stark. Ob sie es sind, ist die andere Frage. Bei denjenigen, die halt an sich zweifeln, mit denen kann man arbeiten. Und natürlich bringen sie Vorerfahrungen mit. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen selbst Leute, die auf sehr hohem Niveau unterwegs sind, dann anfangen bei wichtigen Wettkämpfen zum Beispiel zu zweifeln. Ich hatte jetzt vor kurzem wieder einen interventionsmäßigen Notfall, wo eine Sportlerin, die ich betreue, mich kontaktiert hat 2 Tage vor einem großen Wettkampf und sagte, bin ich ziemlich lost im Moment und weiß irgendwie nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Kannst du mir kurzfristig helfen? Und auch das tun wir natürlich, wobei der Aufbau mentaler Stärke eigentlich eher was Langfristiges ist.
Ja, super spannend. Also da sind wir natürlich auch gerade bei meinem Lieblingsthema, die Praxis. Also deswegen laden wir auch immer gerne Gäste ein, die ein bisschen aus der Praxis erzählen können. Ich würde natürlich wahnsinnig gern wissen, vielleicht können wir mit dem Beispiel einmal anfangen. Was tust du in so einer Akutsituation? Also wie konntest du da unterstützen mit dem mentalen Training?
Ja, also erstmal muss man natürlich fragen, was ist die Ursache, die zu diesen Zweifeln führen. Also grundsätzlich war diese Sportlerin schon davon überzeugt, dass sie sehr gut ausgerüstet ist und auch vorbereitet ist auf diesen Wettkampf. Aber äußere Einflüsse haben dazu geführt, dass sie an sich, also angefangen hat, an sich zu zweifeln. Mhm. Und diese äußeren Einflüsse haben mit der Leistung nichts zu tun. Also wenn jemand sagt zu der Sportlerin, ey, eigentlich kannst du es nicht richtig gut, dann hat das mit der Leistung nichts zu tun, aber es erhöht natürlich den Zweifel.
Ja.
Und dann geht man natürlich hin und versucht kurzfristig die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Mentaltraining ist bewusstes Gedankentraining. Ja. Und zwar dahingehend, dass wir Gedanken führen, die halt zuträglich sind, um die Leistung abzurufen. Mhm. Und in dem Falle haben wir nochmal genau überlegt, wie soll diese Prüfung, also dieser Wettkampf ablaufen. Was ist der genaue Ablauf? Und versuche dich darauf zu fokussieren. Mach dir nochmal klar, schreib dir sogar mal auf, wie ist dein Warm-up? Wie gestaltest du dein Warm-up? Ja. Was willst du da tun? Und fokussiere dich darauf. Fokussiere dich nicht auf das, was andere darüber denken, sondern auf das, was du da tun möchtest. Also vor allen Dingen auch in diesem Hier und Jetzt zu sein, das ist ein Schlüssel. Und dann natürlich auch selber, also der Wettkampf selber. Was willst du da wann, an welcher Stelle tun in der Zeit, die dir zur Verfügung steht? Das war jetzt ein Wettkampf, der so ungefähr 5 Minuten dauert. Was willst du in diesen 5 Minuten machen? Und zwar sehr konkret, schreib das nochmal ganz genau auf, was du an welcher Stelle tun willst. Mhm. Warum mache ich das? Weil ich gerne möchte, dass diese Sportlerin sich auf das fokussiert, was gerade wichtig ist, nämlich das, was da gerade passiert und nicht auf das, was andere denken. Und wenn ich, der Mensch ist nicht multitaskingfähig, er kann nur schnell umschalten lernen. Ja. Wenn ich mich auf die Aufgabe konzentriere, also eine aufgabenbezogene Perspektive und aufgabenbezogene Gedanken habe, dann können diese negativen Gedanken, die halt den Zweifel hervorrufen, nicht aufkommen. Und das ist halt der Ansatz.
Okay, nachvollziehbar und ich glaube auch für jeden, der jetzt tatsächlich sogar nichts mit Sport zu tun hat, nachvollziehbar. Also dass Gedanken dann natürlich auch einfach eine sehr große Rolle spielen und die Kunst liegt natürlich jetzt darin, ich meine, deswegen betont ihr auch immer wieder, es ist Mentaltraining, also es ist etwas, wo ich nicht einfach mal eben so umschalte, sondern das muss ich auch lernen und trainieren. Und deswegen würde ich jetzt mal, abgesehen von dieser, ich sag mal, kurzen Intervention, dich gerne fragen, mit welchen Themen kommen denn so grundsätzlich die Sportler und Sportlerinnen zu dir? Und vielleicht kannst du mal aus der Praxis wirklich uns mal mitnehmen, hautnah, in so ein Training, wie du dann damit verfährst, mit einer Anfrage.
Ja, also zu dem, was ich gerade erzählt habe, muss man sagen, dass ich natürlich mit dieser Sportlerin schon länger zusammenarbeite. Die weiß im Grunde genommen, worauf ich dann hinaus will. Deswegen kann man das relativ kurzfristig dann auch, ich sag mal, online machen, weil wir distanzmäßig relativ weit auseinander wohnen, war es sinnvoll, das dann so zu machen. Das ginge nicht mit jemandem, der zum ersten Mal zu mir kommt. Mhm. Und diejenigen, die zum ersten Mal zu mir kommen und dieses Thema mitbringen, da unterhalten wir uns natürlich erstmal darüber, kennst du deine eigene Leistung? Mhm. Kennst du deine besonderen Stärken? Also auch die eigenen Stärken, diesen Fokus auf die eigenen Stärken zu richten. Das ist etwas, was Sportlern in der Regel nicht so leicht fällt, weil sie gelernt haben, in erster Linie an ihren Fehlern zu arbeiten. Mhm. Und wenn ich, gerade bei Jüngeren auch, wenn ich die dann frage, okay, sag mir doch mal, was kannst du in deiner Sportart besonders gut? Dann herrscht meistens erstmal Schweigen, weil sie es nicht wissen. Die können mir genau erzählen, was alles nicht klappt und woran sie arbeiten müssen und was sie trainieren müssen und so. Aber was sie besonders gut können, das können die meistens nicht sofort benennen. Mit der Zeit natürlich schon. Und das ist ja auch so ein Punkt, dass man eben seine eigenen Stärken stärkt. Also was sind meine Stärken eigentlich? Mhm. Und das erarbeiten wir gerade zu Beginn, so dass man den Fokus auch verändert und dass man eben auch an den Stärken trainiert. Also nach dem Motto, stärke deine Stärken, dann werden auch deine Schwächen besser. Mhm. Ja, so, dass in diese Richtung geht das. Und natürlich geht es da um die Frage der Leistungswahrnehmung. Also wie kann ich diese realistische Selbsteinschätzung trainieren? Dann werden wir sportartspezifisch überlegen, was man da machen kann. Mhm. Und darüber hinaus wollen wir gerne, dass die Sportler wissen, was sie tun. Das war das, was ich vorhin erzählt habe bei der Sportlerin, dass man sagt, okay, du musst ganz genau wissen, was du in welchem Moment tust. Selbstsicherheit entsteht immer dann, also mentale Stärke, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, sagt der Psychologe dazu, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, entsteht immer dann, wenn ich genau weiß, was ich tun muss.
Ja.
Und immer dann, wenn ich unsicher bin, weil ich nicht weiß, was ich tun muss, verliere ich natürlich an mentaler Stärke.
Ja.
Und dann wollen wir natürlich im Grunde genommen all diese Situationen füllen mit den entsprechenden Inhalten, wo wir wissen, das und das ist zu tun. Mhm. Und die Lücken sozusagen beseitigen. Das also fängt an bei Checklisten, die man einsetzen kann. Mhm. Mache ich viel mit meinen Sportlern, also dass sie schon vor Wettkämpfen Checklisten haben, dass sie ganz genau wissen, was müssen sie eigentlich für den Wettkampf mitbringen. Im Sinne von der Ausstattung natürlich, aber auch in der Vorbereitung. Also zum Beispiel, habe ich einen gültigen Reisepass, wenn ich international unterwegs bin?
Ja, guter Punkt.
Solche Sachen, ne? Oder ist alles organisiert am Wettkampfort? Mhm. Solche Geschichten gehen in die Checklisten rein. Dann natürlich auch, wie läuft der Wettkampf ab? Und zwar nicht nur der Wettkampf selber, sondern auch, was mache ich in den Pausen? Wie erhole ich mich richtig? Mhm. Auch das sollte durchgeplant sein. Und dann gibt es natürlich noch Situationen, die halt, ich sag mal, eher kritisch oder auch unerwartet sind und vor denen die Sportler so ein bisschen Angst haben, wenn es mal solche Situationen gegeben hat in der Vergangenheit, dass man sich da nochmal überlegt, wenn das passiert, was tust du dann? Also die sogenannten Plan-B-Situationen. Mhm. Dass man einen Plan B hat für diese Situation, in denen es kritisch werden könnte. Ja. Das ist so das, woran man sehr schwerpunktmäßig arbeitet.
Okay. Also Checklisten klickt ja, also denke ich, kennt auch jeder, das gibt einem Sicherheit in ganz vielen Lebensbereichen, weil man einfach sieht, okay, habe ich an alles gedacht, ja, nein, und ist relativ simpel. Plan B finde ich nochmal sehr interessant. Kannst du mal ein Beispiel nennen für so einen Plan B aus dem Sport, im Wettkampf?
Ich nehme jetzt einfach mal, ich komme ja selber aus dem Reitsport, deswegen habe ich auch relativ viel mit Reitsportlern zu tun. Ich nehme jetzt einfach mal so eine Situation, wo eine Dressurreiterin in die Prüfung reinreitet und es passieren gleich zu Beginn relativ grobe Fehler. Mhm. Das heißt, das ursprüngliche Ziel, hier eine sehr gute Leistung abzuliefern, ist nicht mehr zu erreichen. Mhm. Was tust du dann? Das ist die Frage, ne? Also man ist ja in dem Moment erstmal gefrustet, ärgert sich, man wird vielleicht wütend oder was weiß ich. Das heißt, Emotionen kommen und das ist nicht zuträglich. Es gibt es bei der Dressurreiterei beispielsweise die Möglichkeit, einfach aufzugeben, also zu verzichten. Mhm. Das wäre eine Sache, die ich nicht unterstützen würde, sondern ich möchte gerne, dass man diese Gelegenheit nutzt, weil das kann einem immer mal wieder passieren, in dem Moment diesen Plan B umzusetzen, den man vorher erarbeitet hat. Also mit anderen Worten, wir reden hier von Reframing, wir machen eine Zielverschiebung, dass wir sagen, okay, jetzt geht es nicht mehr darum, hier den großen Blumentopf zu gewinnen, sondern es geht jetzt darum, diese Situation zu meistern. Und sich nicht dieser Situation hinzugeben. Und da erarbeiten wir dann mit der Sportlerin halt, nachdem so etwas eventuell mal passiert ist, dann kommt sie zu mir ins Mentaltraining oder ich habe es sogar miterlebt, wenn ich da beim Wettkampf gewesen bin, dann setzen wir uns hin und sagen, okay, das war eine Situation, die war äußerst unangenehm und die wollen wir nach Möglichkeit nicht wieder haben. Wie reagierst du beim nächsten Mal, wenn du mit dieser Situation konfrontiert wirst? Und da wird ein entsprechender Plan B entwickelt, der auf drei Ebenen greift. Nämlich einmal auf der gedanklichen Ebene, welche Gedanken muss ich führen, wenn das passiert?
Ja.
Dann auf der Verhaltensebene, was muss ich dann machen? Und dann schließlich noch auf der emotionalen Ebene, wie fühle ich mich dann, wenn ich mich so verhalte und das denke? Und das erarbeiten wir. Das ist nicht immer ganz einfach, weil das einfach, ja, ich sag jetzt mal, das ist nun mal eine Scheißsituation.
Ja.
Aber hilft ja nichts, ne? Ich muss mich damit irgendwie auseinandersetzen. Und der Vorteil ist, wenn ich weiß, dass ich, wenn so eine Situation auftritt, einen Plan habe, erhöht automatisch wieder die mentale Stärke. Also ich bin sogar auf solche Situationen vorbereitet. Ist ja super. Ja. Das erhöht mein Selbstbewusstsein, ne?
Ja. Macht also total Sinn. Das ist ja so, als hätte ich so einen Joker in der Tasche. Also so, das ist halt ein Backup. Also, ne, das ist wie so eine Sicherung, die man irgendwo liegen hat, wo man weiß, okay, wenn alles zusammenbricht. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, wenn diese Sportlerin, in dem Fall jetzt diese Reiterin zu dir kommt, da muss sie natürlich auch offen dafür sein, genau dahin zu gucken und zu sagen, ich beschäftige mich mit diesem Defizit, was natürlich sehr unangenehm ist. Wie erlebst du das, diese Bereitschaft von Athleten und Athletinnen, da tatsächlich auch zu sagen, guck mal hier, das ist meine Schwäche und ich brauche eine Lösung und nicht einfach zu sagen, naja, das ist halt part of the game, dass Dinge auch mal schlecht laufen. Es braucht eine große Bereitschaft.
Ja, die ist in der Regel auch da. Ich meine, da ist in der Regel gehen diese Situationen häufig auch mit dem entsprechenden Leidensdruck einher. Ja. Also man möchte das nicht wieder erleben. Wenn ich jetzt dazu zwinge, da genauer hinzuschauen, dann gibt's manchmal Widerstände. Das gebe ich gerne zu. Also dass dann, wenn man wirklich dieser, wann ist der Moment, wo du merkst, dass es unangenehm wird. Ja. Und das Ziel muss am Ende sein, dass man solche Situationen nicht mehr als Probleme betrachtet. Sondern eher als Herausforderung. Hört sich ein bisschen platt an, aber es ist tatsächlich eine Frage der Perspektive. Ne? Also wenn du wissen willst, wie dein Sport geht, dann musst du auch diese Situationen meistern können. Und die Frage ist halt, wie geht das? Und je mehr du das rausfindest, desto besser wirst du in deinem Sport sein.
Ja. Also klingt jetzt auch so theoretisch alles total logisch. Man muss es dann halt eben umsetzen. Also man muss es angehen, man muss es trainieren und man muss den richtigen Menschen auch an seiner Seite haben. Jetzt in dem Fall dich als Trainer, was ja wichtig ist, weil du bringst ja auch die entsprechenden Tools mit, die ich jetzt vielleicht erstmal gar nicht kenne als Sportlerin. Ne? Also ich weiß, mentale Stärke würde mich zum Erfolg führen, aber gut, wie nutze ich das denn? Kannst du mal so ein paar Tools benennen? Also wir haben jetzt schon Plan B gehört. Plan B ist ja auch Bestandteil einer Methode. Welche Methoden du einsetzt im Training mit den Athleten, Athletinnen?
Ja, also wenn wir solche Handlungspläne haben, die sowohl für den normalen, also den erwarteten Ablauf für den Wettkampf zum Beispiel gelten, und auch diese Plan-B-Situation, dann versuchen wir, die auch zu trainieren. Das heißt, ein Ansatz ist, wettkampfnahes Training zu betreiben. Also Situationen zu schaffen, die sich anfühlen wie ein Wettkampf. Damit ich lerne, dann mit solchen Situationen umzugehen. Also Stress vermeiden im Training ist nicht immer die richtige Lösung, sondern sich mit dem Stress auseinanderzusetzen und zu lernen, damit umzugehen, das ist die entsprechende Lösung. Und da gibt es halt die Möglichkeit, was man wissen muss, ist, dass das Gehirn eben nicht immer nur die Trainingsinhalte im Sinne von Technik und praktischer Ausführung, Athletik und sowas lernt, sondern immer auch den Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Auch immer die emotionale Stimmung, in der man sich gerade befindet, mitlernt. Und wenn ich im Training natürlich alles locker nehme und der Kontext eher so ist, dass die, ich sag mal, diese Situation nicht den Wettkampfbedingungen entspricht, dann lernt das Gehirn nicht, wie es sich anfühlt, wenn es wirklich eine Wettkampfsituation ist. Deswegen müssen wir wettkampfnahes Training ins Training einbauen. Das heißt also, jetzt greift dieses Beispiel der Dressurreiterin auf, dass wir wirklich mal eine Prüfung unter Wettkampfbedingungen durchreiten. Das heißt, die muss ihre entsprechende Turnierbekleidung anziehen, die muss das Pferd entsprechend vorbereiten, sie muss abliefern auf den Punkt, also nicht, wie es oft im Training ist, so, naja, dann fangen wir jetzt mal an, sondern da gibt's halt einen bestimmten Zeitpunkt, an dem es losgeht. Und unter diesen Bedingungen muss sie dann performen. Und dann kann es natürlich sein, dass was schief geht. Und sie hat nur einen Versuch. Sie darf nicht zwei, dreimal wieder neu anfangen. So, darf ich nochmal? Nein, darfst du nicht. Sondern das muss jetzt sein wie Wettkampf. Und das erzeugt Stress. Und das ist gut, weil ich lerne dann, mit diesem Stress umzugehen.
Ja. Also ich kann es so gut fühlen, diese, ich habe gerade gedacht, so schön Wettertraining, das kennt ja auch jeder. Ah nee, heute nicht, weil regnet gerade. Und dann steht man beim Wettkampf da. Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Geschichte. Ich erinnere mich an die Ausbildung bei dir.
Genau, ja, genau. Es war tatsächlich so, dass dass ich eine junge Dressurreiterin hatte, die eigentlich nicht gerne im Regen geritten ist. Also bei schlechtem Wetter tun die alle nicht. Ich meine, wer macht das schon gerne? Ne? Also es ist eine Outdoor-Sportart, aber wenn man gerade wenn man im Wettkampf-Outfit ist, das ist ja bei den Dressurreitern auch noch schick irgendwie. Die tragen dann so ein Jackett und eine weiße Hose und Früher noch Zylinder, heute haben sie auch inzwischen allen Helm auf. Wenn es dann regnet, alles ist nass und durchgesupft, das Pferd ist auch nass und das ist alles irgendwie, ja, fühlt sich unangenehm an. Und ich war auf einem Wettkampf mit, wo es tatsächlich so war, dass das Wetter schlecht war und sie musste in strömenden Regen reiten. Das war von der Leistung her weit unter dem, was sie normalerweise kann. Mhm. Und der Grund war natürlich, weil es geregnet hat. Ja. Und wir haben gesagt, okay, das kann ja nicht sein. Es macht doch irgendwo Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil regnen kann es immer. Und du hast deine Startzeiten, du musst dann raus. Es sei denn, gerade kommt ein schwerer Orkan auf dich zu, dann wird's abgebrochen. Aber ansonsten reitest du da. Mhm. Und dementsprechend haben wir das dann trainiert. Die ist dann losgefahren, hat ihr Pony auf den Anhänger gepackt, ist auf eine Nachbaranlage gefahren, hat dort in strömenden Regen, in Turnieroutfit die Prüfungsaufgaben geritten.
Okay.
So lange, bis es für sie normal war. Also es ist ein Training. Und in der Folge war es dann oft so, dass sie die Wettkämpfe, die bei schlechtem Wetter stattfanden, gewonnen hat, weil alle anderen schlecht drauf waren, aber sie hat gedacht, naja gut, ich bin drauf vorbereitet, ich freue mich fast drauf, dass es regnet, weil die anderen sind nicht drauf vorbereitet. Und sie hatte dann auch für sich irgendwann so den Spitznamen, ich bin die Regenqueen, ne? Wenn es drauf ankommt, kann ich gerade bei diesen Wettkämpfen performen. Und könnte ich jetzt noch weitere Beispiele nennen, wo gerade dieses Wetterphänomen ein Kriterium ist. Ich weiß zum Beispiel von einem Leichtathleten, der auch Mentaltrainer ist, den wir ausgebildet haben, der, nachdem er diese Geschichte gehört hat, selber angefangen hat, im Regen zu trainieren. Aha. Und dann tatsächlich bei der Europameisterschaft Europameister geworden ist, weil das Wetter schlecht war. Wirklich? Und die Favoriten aus Spanien, alle mit langgezogenem Gesicht durch die Gegend liefen und er hat sich gefreut.
Ja, okay, nachvollziehbar irgendwo. Und es ist so spannend, finde ich, wenn ich dir zuhöre. Ich meine, ich kenne diese oder kannte diese Geschichte schon. Und es klingt einerseits ja so logisch, also so total so simpel. Und auf der anderen Seite denkt man sich dann, und ja, doch interessant, dass sich dann, keine Ahnung, wie viel Prozent der Reiterinnen so vorbereiten. Also, dass es dann doch so wenige wahrscheinlich sind, die tatsächlich mit der Realität rechnen, sag ich mal. Also, das ist ja im Endeffekt das Fazit, oder?
Ja. Ich mache das ja mit denen nicht, damit sie lernen, im Regen zu reiten. Das ist ja eigentlich Blödsinn. Sondern es geht um diese mentale Stärke. Ne? Ja. Es geht darum zu wissen, ich bin auf diese Situation vorbereitet und ich kann das meistern. Also man kennt seine eigene Leistung eben auch unter dieser Situation, also in dieser Situation. Mhm. Und man kann viele dieser Situationen natürlich trainieren, wenn ich wettkampfnah trainiere. Also es gibt nach wie vor immer wieder Situationen, wo Sportler zu mir kommen und die von einem Training berichten, das weit entfernt von dem ist, was wettkampfnah ist. Also es heißt ja nicht, dass du jetzt jeden Tag das machen sollst. Ne? Also im Training geht es ja auch darum, neue Techniken zu erlernen, Sachen auszuprobieren und so. Das gehört natürlich auch mit dazu, abgesehen davon, dass natürlich auch noch diese ganzen Athletikkomponenten hinzukommen. Aber die mentale Komponente wird in der Regel nicht berücksichtigt. Mhm. Und das führt dann dazu, dass man eben seine Leistung, die man super im Training hinkriegt, im Wettkampf nicht abrufen kann.
Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den jeder, der irgendeinen Sport macht, also alleine, wenn man noch nicht mal in irgendeinem Sport richtig deep unterwegs ist, aber wenn man einfach mal laufen geht, dann kennt man es, glaube ich. Ne, man schläft eher erstmal aus und wenn das Wetter nicht so doll ist, wartet man vielleicht nochmal, wann irgendwie mal so eine Regenlücke irgendwie ist. Und natürlich führt das ja zu etwas, also auch diese mentale Einschätzung, Beurteilung dann der Situation. Und bringt mir ja im Rennen gar nichts. Also wenn ich dann schlechte Laune kriege, weil beim Start ist jetzt, waren ja auch die ganzen Marathons zum Zeitpunkt der Aufnahme, die wir gerade machen. Und wenn ich da dann stehe und es regnet und ich mache ein langes Gesicht, bringt mich das ja nicht wirklich sehr weit. Das ist ja nochmal ein Widerstand, der noch on top zum Laufen dazukommt an der Stelle. Also ja, nicht besonders clever, würde ich sagen. aber es sagt sich so einfach, ne? Also ich meine, das, also muss ich auch fairerweise sagen. Also all das, was du beschreibst, ist ja auch Arbeit, die da wirklich drin steckt. Und das muss man auch dann tatsächlich auch so wertschätzen und so sehen. Und es ist Teil der ganz konkreten mentalen Wettkampfvorbereitung. Das mentale Training ist ja wirklich gegliedert in ganz viele verschiedene Bereiche und die mentale Wettkampfvorbereitung ist ja nochmal ein ganz besonderer Bereich. Und da würde ich dich jetzt gerade mal fragen, wie du das gewichten würdest für dich.
Ja, wir sagen immer so schön, die mentale Wettkampfvorbereitung ist die Königsdisziplin. Mhm. Weil da im Grunde genommen alles, was irgendwo in diesen mentalen Bereich reinspielt, zusammenkommt. Ne? Mhm. Das hat natürlich was mit der Motivation zu tun, es hat was mit der Konzentration zu tun. Was ist das Ziel für die Wettkampfsituation? Das Ziel ist am Ende, dass ich möchte, dass der Sportler, den ich betreue, und das möchte hoffentlich der Sportler dann auch, in diesen sogenannten Flow-Zustand zu kommen. Mhm. Also dieser Zustand, wo man komplett aufgeht in dieser Aufgabe, wo man in diesem Tunnel ist, in the zone, wie man so schön sagt. Mhm. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Und warum? Weil man da persönliche Bestleistung bringt. Mhm. Im Flow-Zustand bringt man automatisch persönliche Bestleistung. Das ist das Ziel, dahin zu kommen. Und deswegen ist diese mentale Wettkampfvorbereitung so der Schlüssel, die Bedingungen zu schaffen, um in den Flow zu kommen, auch im Wettkampf. Natürlich kommt man auch im Training in den Flow. Das ist ja, solche Situationen gibt's immer. Ja. Aber das Entscheidende ist, dass du, wenn du negative Gedanken führst, also nicht an dich glaubst, zweifelst, dass du dann keine Chance auf Flow hast. Folglich wird deine Leistung im Wettkampf keine persönliche Bestleistung werden. Mhm. Also Ludger Beerbaum hat es, glaube ich, mal gesagt, Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht.
Ja.
Wenn du an dich glaubst, erhöhst du die Chance, dass du deine persönliche Bestleistung im Wettkampf abrufen kannst. Also es gibt auch keine Sportler, die im Wettkampf über sich hinauswachsen oder sowas, sondern es geht immer darum, die Trainingsleistung abzurufen. Und das passiert am besten, wenn du in diesen Flow-Zustand kommst. Mhm. Und deswegen ist diese, ja, die mentale Wettkampfvorbereitung, ja, der Schlüssel, der einem das ermöglicht. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man dann entsprechend trainieren kann.
Und was würdest du sagen, also es hören ja jetzt sicherlich auch Sportlerinnen und Sportler heute zu, was würdest du sagen, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe, keine Ahnung, im nächsten Jahr einen Wettkampf und ich möchte da vielleicht auch in den Flow-Zustand kommen, erstmals. Und zwar mit Sinn und Verstand und nicht einfach nur zufällig da hineingeraten, sondern mich wirklich darauf vorbereiten und darauf hintrainieren. Was würdest du raten, wann sollte man mit der Arbeit beginnen, des mentalen Trainings? Wie stellt man das am besten an? Wie läuft es ab?
Beginnen sollte man heute. Also im Grunde genommen unverzüglich, weil je früher man damit anfängt, desto besser klappt es am Ende. Ne? Also es ist tatsächlich ein Trainingsprozess und da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Also ich war gerade jetzt am Wochenende, wo ich diesen Lehrgang hatte, da ging es nochmal um sogenannte Konzentrationsroutinen. Das sind Techniken, die ich einsetze, um mich mental wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Also Flow findet immer im Hier und Jetzt statt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Mhm. So, und das Problem ist, wenn irgendwas im Wettkampf passiert, und das ist völlig unabhängig davon, ob das positiv oder negativ ist, dann erzeugt das eine Emotion. Mhm. Also ich habe gerade, was weiß ich, einen guten Aufschlag gemacht als Tennisspieler. Und das war ein Ass. So, freue ich mich. Ja. So, jetzt kann ich natürlich mich über dieses Ass freuen und gedanklich bei diesem Ass bleiben. Oder ich hake das ab. Mhm. Und das Abhaken kann man unterstützen, indem man eine sogenannte Konzentrationsroutine entwickelt.
Okay.
Wie das im Detail aussieht, ist sehr unterschiedlich, ist auch sportartspezifisch, was man machen kann an der Stelle. Ist eine kurze Intervention, so ein Anker.
Ja.
Und der wirkt nur dann, wenn man ihn trainiert. Also ich habe ein Beispiel, wo ich einen Sportler wirklich über sehr, sehr langen Zeitraum trainiert habe, du weißt, von dem ich rede. Ja, wir hatten den zusammen hier auch schon vor Ort. Und ich glaube, er hat es auch selber nochmal betont. Also ein Badmintonspieler, der gesagt hat, es hat Jahre gedauert, bis das wirklich gesessen hat. Mhm. Deswegen kann man gar nicht früh genug damit anfangen. Also bitte sofort. Mhm. Und in diesen verschiedenen Bereichen. Also Flow-Zustand zum Beispiel, wie fühlt er sich denn bei dir eigentlich an? Was ist es denn eigentlich bei dir, der Flow-Zustand? Mhm. Kennst du den überhaupt? Hast du es schon mal erlebt? Und wenn ja, was hat dazu geführt? Welche Bedingungen haben da geherrscht, als du in diesen Flow-Zustand kamst? Mhm. Schreib deinen Flow-Zustand mal auf. Weil in dem Moment, man kann sich darüber unterhalten, aber wenn ich den Sportler dazu bringe, das zu verschriftlichen, muss er sich mit seinen Emotionen nochmal intensiver auseinandersetzen.
Ja.
Und das wäre dann der zweite Punkt. Es hilft, wenn man einen Mentaltrainer hat.
Ja. Es hilft oder es ist eine Notwendigkeit?
Also die Betreuung durch einen qualifizierten Mentaltrainer bringt einen sehr, sehr schnell nach vorne. Also es ist manchmal, ich würde sagen, fast erschreckend, welche Fortschritte gemacht werden, weil es passieren dann Sachen plötzlich im Kopf. Da haben die Sportler Jahre dran gearbeitet und nie eine Lösung gefunden. Aha. Und über den Mentaltrainer finden sie die plötzlich, weil er ihnen aufzeigt, wie das Denken in diesen Situationen geht. Also was müssen sie denken? Und dann macht's Klick und dann läuft's auf einmal.
Ja. Ja, super spannend. Also ich finde den Hinweis, deswegen habe ich gerade noch mal so provokant gefragt. Ich finde den Hinweis noch mal wichtig, weil es gibt natürlich wahnsinnig viel Literatur und man kann sich ganz viel anlesen, aber es ist dennoch wichtig, dass jemand ja auch individuell mit mir dann auch wirklich auf, du hast es eben auch schon angesprochen, jeder Spieler braucht dann auch, oder jeder Tennisspieler zum Beispiel braucht eine andere Konzentrationsroutine, braucht andere Dinge. Und dass man da jemanden an der Hand hat, der einen auch gut kennt und der weiß, was man braucht in der Situation. Ja, und früh genug anzufangen, auch ein ganz wichtiger Hinweis, weil es einfach Training ist und eben, ne, du hast vorhin auch schon schön gesagt, die Akutsituation kann natürlich entstehen, aber im besten Fall mit einer Person, die ich schon länger betreue. So, das ist so der Schlüssel. Du hast jetzt schon wahnsinnig viele Beispiele, finde ich, aus der Praxis genannt, aber gibt es vielleicht noch so eine Sache, wo du sagst, boah, das ist mir so besonders in Erinnerung geblieben, wo ich mal mit jemandem gearbeitet habe, was du gerade mal so erzählen könntest aus deinem Mentaltrainerleben?
Ja, da gibt's so viele Sachen. Ne? Also gerade im Reitsport habe ich ja relativ viel gemacht. Mhm. Und das sind, also wir reden ja über das Thema mentale Stärke und abrufen oder die Fähigkeit, dann die eigene Leistung abzurufen. Fällt eine Sache ein mit einer Springreiterin, die ich betreut habe, die es nicht geschafft hat, sich den Plan, den sie sich ausgedacht hat, für den Wettkampf auch tatsächlich umzusetzen. Über einen längeren Zeitraum war das so. Das heißt, ich muss ein bisschen einsteigen in diesen Springsport. Bevor ich die Prüfungsaufgabe im Wettkampf reite, habe ich die Chance, als Reiter einmal diesen Parcours abzugehen. Mhm. Und da kann ich mir überlegen, wie reite ich den? Mhm. Und beim Springreiten spielen zwei Sachen eine Rolle, nämlich einmal, fällt die Stange oder nicht? Ja. Und wie schnell bin ich unterwegs? Und jetzt kann ich mir aussuchen, nehme ich einen etwas längeren Weg, der eine höhere Sicherheit hinsichtlich der Stangen bringt, der aber länger dauert. Das heißt, ich habe eine höhere Zeit, also bin länger unterwegs. Oder wähle ich den riskanteren Weg und gehe das Risiko ein, dass eine Stange fällt. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich das nicht richtig gut kann, dann würde ich empfehlen, den längeren Weg zu nehmen. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass ich eigentlich auch auf der kürzeren Strecke das bewältigen kann, dann würde ich den kürzeren Weg wählen, weil dann bin ich schneller unterwegs und habe eine größere Chance, weiter vorne platziert zu sein. Ja. Eventuell sogar zu gewinnen. Okay. Und diese Reiterin, von der ich da gerade oder an die ich da gerade denke, bei der war es so, die wusste, dass sie es kann, hat sie zumindest behauptet. Wir sind zusammen auch den Parcours abgegangen, auch mit ihrem Trainer, und wir haben festgelegt, wo sie längs reiten will. Und wenn dann die Prüfung kam, ist sie doch den längeren Weg geritten.
Ach. In der,
weil sie, in der Prüfung ist sie dann doch den längeren Weg geritten, weil ihr unterwegs Zweifel kam. Die ist null rausgekommen, also das heißt, hat keine Stange ist runtergefallen.
Ja.
Und dann hat sie sich trotzdem nicht getraut, diese kürzeren Strecken zu reiten.
Ja.
Und wenn man sie hinterher fragt, ja, es hat sich nicht so angefühlt und ich hatte so Zweifel und so. Natürlich, das ist genau dieses Thema mentale Stärke. Und das ist eine Trainingssache. Wir müssen Situationen schaffen, wo sie mal gezwungen wird, das Dingen so, sag ich mal, so schnell zu reiten, also mit anderen Worten, die kürzesten Strecken zu nehmen und selber festzustellen, hey, die Stange fällt ja gar nicht.
Ja.
Also das ist das, was wir mit Prognosetraining dann auch machen. Ne? Also das ist ja so eine klassische Methode, um mentale Stärke aufzubauen, dass wir ein Prognosetraining machen. So, was meinst du, wenn du so reitest, wie oft wird die Stange fallen? Mhm. Und je öfter sie es macht, desto besser wird sie in dieses Thema reinkommen.
Mhm. Also nachvollziehbar, glaube ich, in der Situation. Wie seid ihr dann für weitere Wettkämpfe vorgegangen? Habt ihr da dann dran gearbeitet ganz konkret und habt das erfolgreich umgesetzt?
Ja, tatsächlich. Wir haben, also ich habe zusätzlich noch eine Visualisierungstechnik eingesetzt, dass man, nachdem wir den Parcours abgegangen sind, dass sie sich nochmal in Ruhe hingesetzt hat und dass sich nochmal, also sagen wir, bildlich vorgestellt hat, wie sie da um diese Ecken reitet.
Okay.
Und dieses Visualisieren hilft natürlich auch, sich diesen Plan vorzunehmen. Und dann nochmal, um also diesen Handlungsplan sich zu überlegen, was mache ich an welcher Stelle?
Ja.
Und auch gar nicht darüber nachzudenken, wenn dann tatsächlich, sollte eine Stange fallen, ja, egal, dann fällt sie halt, ne?
Ja.
So, und das ist eine Trainingssache, aber man kriegt das hin. Man kriegt das hin. Fällt mir noch eine andere Geschichte ein aus einer ganz anderen Sportart. Ich hatte eine junge Eiskunstläuferin, die kam eigentlich zu mir, weil sie das Problem hatte, dass sie immer dann, wenn sie hingefallen ist, nicht wusste, wie es weitergeht. Okay. Also der Plan war weg.
Ja.
Ja. Und dann hat sie auch nicht mehr an sich geglaubt und ja, dann ist sie den Rest des Wettkampfes halt ja mit weniger Engagement gelaufen.
Ja.
Und auch daran haben wir gearbeitet. Erstmal, du kannst das, also das, was man immer so schön zu sich selbst sagt, ne? Das war so ein Punkt, wo man dran arbeiten konnte und eben auch das Visualisieren. Wir haben uns vorgestellt, oder sie hat sich vorgestellt, wie sie das da läuft. Und je öfter sie sich das vorgestellt hat, desto klarer war, dass wenn sie an der Stelle hinfällt, was vorkommen kann, dass es dann egal ist. Dann bist du hingefallen, steh auf und weiter geht's. Weil die nächsten Sprünge sind entscheidend. Nicht, dass du gerade hingefallen bist. Das ist Geschichte. Das lässt sich nicht mehr ändern. Also brauchst du gar keine Gedanken darüber zu machen.
Ja. Ja, total spannend, weil ich glaube einfach jeder kann es nachempfinden, ob aus dem eigenen Sport oder wenn man sich, keine Ahnung, Olympia anschaut oder irgendwelche Wettkämpfe. Man sieht ja einfach viel, weil natürlich gehört auch all das oder sag mal das Scheitern in Anführungszeichen gehört ja irgendwo immer auch dazu. Es ist ja Teil des Ganzen und damit einen guten Umgang zu finden. Ja, dafür sind dann Mentaltrainer wie du einfach da. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Boah, Andreas, wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde noch super gerne noch viel, viel mehr Geschichten hören, aber ich weiß, du teilst sie sonst auch gerne in den Ausbildungen und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, wo die Teilnehmenden von profitieren. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass mir da wirklich, also alleine die Reiterin im Regen, das ist mir so, es wäre auch ein schöner Filmtitel, die Reiterin im Regen. Aber es ist mir so im Gedächtnis geblieben und ich muss so oft daran denken, auch bei eigenen Trainings, wenn man es sich schön macht, sozusagen, dass ich glaube, davon profitieren wirklich viele da draußen und eben auch heute von dieser Folge. Ich habe eine Abschlussfrage an dich. Und zwar würde ich dich gern fragen, was du denn Sportlerinnen und Sportlern da draußen mit auf den Weg geben würdest in Bezug auf mentale Stärke. Also was wäre so dein Quick Win sozusagen, was man sich einfach vom Zuhören jetzt schon mal so mit auf den Weg nehmen kann für die weitere Arbeit im Training?
Ich habe ja schon gesagt, das Ziel ist, im Wettkampf in diesen Flow-Zustand zu kommen. Und Quick Win wäre, wenn die Sportler sich mal überlegen, ob ihr Warm-up-Programm sie auch mental und emotional auf die Wettkampfsituation vorbereitet. Also das ist das, wo ich immer wieder sehe, dass da ein Riesendefizit besteht. Die Sportler und Sportlerinnen wärmen sich körperlich auf, aber selten emotional und mental. Also welche Gedanken brauche ich, um einen guten Wettkampf abzuliefern? Und wie in welcher Stimmung muss ich sein? Und vielleicht auch, welches Spannungsniveau brauche ich? Muss ich mich noch aktivieren? Muss ich mich pushen oder muss ich mich eher runterfahren? Also das sind die Sachen, mit denen sich jeder Sportler auseinandersetzen muss, wenn er erfolgreich sein will. Weil in dieser Warm-up-Phase entscheidet sich, ob es ein guter Wettkampf wird oder nicht.
Glaube ich, ein sehr, sehr spannender und guter Hinweis. Und mir fällt direkt ein, dass wir auch eine Folge aufgenommen haben mit dem Ralf Schad, der sich auch wirklich extrem diesem Thema widmet, also Warm-up-Routinen, auch besonders spannend, hier in dem Fall im Motorsport oder im Motorradsport. Und können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes, ist vielleicht dann dazu auch nochmal eine spannende Folge, auch den Raphael, den du schon erwähnt hast, aus dem Badminton, der mit dir wirklich viele, viele Jahre gearbeitet hat und da ja auch mit dir wirklich tolle Routinen entwickelt hat, die ihn sehr erfolgreich unter anderem auch gemacht haben. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Immer wieder spannend. Wir kennen uns jetzt schon so lange und trotzdem ist immer was Neues dabei. Das ist wirklich großartig. Andreas, mir bleibt nur noch, dich zu bitten, einmal vielleicht den Zuhörern, Zuhörern zu sagen, wo man dich denn findet, wenn man dich sucht. Wenn man vielleicht noch Fragen hat oder vielleicht heute noch mit dem Mentaltraining anfangen will. Oder etwas darüber lernen will, wie auch immer.
Also am einfachsten geht es sicherlich über die Webseite der Deutschen Mentaltrainerakademie. Mhm. Findet man natürlich über Google relativ leicht. Und wenn man da irgendeine E-Mail-Adresse nimmt und da was hinschickt, dann kommt es auch auf meinen Schreibtisch.
Okay, alle Wege führen zu Andreas. Das ist doch so ein schönes Schlusswort heute. Kann gut, kann schlecht sein, Andreas, dass alles bei dir ankommt. Aber
ja, ist auf jeden Fall. Ich frage mich da auch manchmal, ob das die richtige Lösung ist.
Grüße gehen raus. Nein, Andreas freut sich über Post und über Anfragen, ganz bestimmt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch sehr, sehr gern bei uns über die bekannten Kanäle. Wir verlinken alles in den Shownotes. Und für heute, ja, sagen wir mal wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Und Andreas, herzlichen Dank, dass du heute mal wieder Gast bei uns gewesen bist. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die tolle Moderation, Tanja.
Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig spannende Interviews, praktische Tipps rund ums Sportmentaltraining. Und wenn du eine ganz spezielle Frage hast, dann komm doch ins Q&A an jedem letzten Mittwoch im Monat online. Alle weiteren Infos in den Shownotes.